Ja, einen wunderschönen guten Mittag. Kurz nach 12, ne? Schön, dass wir heute Mittag hier gemeinsam die Mittagsstunde verbringen dürfen. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte mich zuallererst bei euch allen bedanken, vor allem bei denjenigen, die letzte Woche und auch die Woche davor schon bei Jochens Entpflichtung mitgeholfen haben. Zwei wunderschöne Gottesdienste einfach zu gestalten, mit dabei zu sein. Danke euch, die dort auch im Hintergrund viel gemacht haben. Ein herzliches Dank. Ich denke, ich persönlich, aber auch von Jochen weiß ich das, und ich denke, als Gemeinde hatten wir doch zwei wunderbare Gottesdienste hinter uns, und wir können Gott um so vieles dankbar sein in dieser Zeit. Deswegen herzliches Dank dafür an alle, die sich da investiert haben, und auch ein herzliches Dank an euch, an Gemeinde, dass ihr uns so aufnehmt und dass ihr uns so, wie soll man das sagen, willkommen geheißen habt und gleich auch noch lieb gewonnen habt. Und zum Thema Liebe komme ich gleich noch, dann wisst ihr, was ich meine. Wir fühlen uns hier wohl und sind wirklich Gott dankbar und freuen uns, dass wir hier unter euch sein dürfen. So, den Drücker wieder. Ich habe gut gedrückt im ersten Gottesdienst. Mal gucken, ob ich heute auch gut drücke. Im zweiten Gottesdienst. Ich bin so nicht der Drückeberger, ne? Ich schaffe das nicht hier. Das ist zu viel gleichzeitig. Bibel, ihr, Notizen, Kopf und das eins fällt runter, ne? Ich möchte ein Stück weit da weitermachen, wo Jochen als letztes aufgehört hat. Er hat uns ja in seiner letzten Predigt als leitender Pastor mit etwas auf den Weg gegeben, was für uns als Christen sehr wichtig ist. Und ich möchte da ein Stück weit einfach weitermachen. Und die Frage, die ich so mich ein bisschen gestellt habe, ist, wie kann man uns Christen erkennen, oder wie würde man jemanden beschreiben, erkennen, der in der Concordia-Gemeinde ist? Oder was könnten wir dieser Welt zeigen, ne? Was ist das, was uns ausmacht? Was ist das, was uns zeigt? Und es ist echt kompliziert, und zum Glück hat Gott da eine gute Lösung gefunden. Und zuallererst möchte ich euch einfach mal ein paar Bilder zeigen, weil heutzutage tut man sich ja über sein vielleicht ein Aussehen oder sein, was man trägt, ein bisschen dazugehörig fühle. Ne? Manchmal schaust du einfach einen an und dann weißt du ganz genau, welche Überzeugungen hat, was er lebt und was er glaubt, weil er einfach danach angezogen ist. Ne? Und so ist halt wirklich die Frage, wenn wir uns Christen anschauen, was sieht man dann? Ne? Was ist das? Und das erste Bild ist jemand, der hier auf Luftballons aufgeblasen hat. Der hat sich noch nicht bekehrt, sonst wären die alle ein bisschen roter. Aber eindeutiges Zeichen, für wen man da ruft und für wen man da ist. Ich bin noch nicht so mutig, da die roten drei Buchstaben hinzubringen. Vielleicht schaffe ich das auch noch mit der Zeit. Aber nächstes Bild, eindeutiges Bild, noch vor ein, zwei Jahren, einfach für uns präsent in Frankreich, die Demonstrationen. Die Leute sind auf die Straße gegangen und haben diese Westen angezogen. Und damit war jedem klar, um was es ging. Man brauchte keine Plakate. Es war sofort verständlich, um was es da ging. Dann ein anderes Zeichen, vielleicht weiß der ein oder andere, was es ist. Vielleicht gibt es auch Leute unter uns, die das noch lesen können. Ich kann es nicht, deswegen bin ich dankbar, dass eine Unterschrift unter dem Bild war. Das ist ein Ring, den ein Sklave gehabt hat. Ne? Entweder durch die Nase oder am Ohr, einfach oder an anderen Körperteilen, einfach sichtbar. Da stand drauf oder steht noch, wem er gehört und so weiter und so fort. Eindeutiges Erkennungszeichen. Und dann ein weiteres Erkennungszeichen, wo auch sofort spricht und du denkst, ah, das darf hier gar nicht in Gottesdienst, aber jeder sieht das und du weißt sofort, um was es da geht. Ne? Man muss es dir nicht mehr erklären. Und jetzt kommt das, wo du, na klar, auch auf deinem Auto haben solltest. Daran sind wir erkennen. Ich habe meinen von meinem runtergemacht, weil wenn man ab und zu doch mal ein bisschen schneller fährt, ist das kein gutes Zeugnis. Ne? Wobei die meisten Menschen eh nicht wissen, was das ist. Die freuen sich nur, dass man zum lokalen Angelverein kommt. Aber so ist es jetzt die Frage einfach, das ist ein bisschen lustiger Einstieg. Was können wir dieser Welt zeigen oder wie können die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören oder hier ein Teil der Gemeinde sind? Und ich bin ja so dankbar, dass Jochen uns das schon vor zwei Wochen mit hineingenommen hat und dass Johannes in seinem Evangelium, dass sie uns so wunderbar beschreibt, was Jesus hier sagt. Und es ist eigentlich eindeutig, ne? in Johannes 13, 34, 35, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Neben vielen anderen Dingen, woran man uns Christen erkennen sollte, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Liebe untereinander. Und interessant ist, ich habe das jetzt gar nicht genannt, im ersten bin ich drüber gehüpft, aber oftmals hat man ja gedacht, dass es vielleicht die Liebe zu den Armen hin ist, die Liebe zu den Verlorenen hin ist, die Liebe zu denen, die nicht in unserem Club sind, in Anführungszeichen, dass das ist, was uns ausmacht, sondern Jesus sagt, nein, die Liebe untereinander. Die Liebe untereinander, unter uns als Gemeinde, unter uns als Leib Christi weltweit, das ist das, woran die Welt erkennen wird, dass ihr zu mir gehört. Irgendwie, wenn wir so zurückschauen in die Kirchengeschichte, dann ist die Kirche nicht unbedingt für die Liebe untereinander bekannt, ne? Sondern eher für das, dass man sich nicht einigt, ne? Aber ich glaube, dass man auch Einheit und Liebe einfach miteinander ein bisschen trennen muss, ne? Das passt nicht ganz genau übereinander, aber es hat, na klar, einen großen Abschnitt, wo es zusammen ist, ne? Aber an unserer Liebe wird man erkennen. An der Liebe untereinander wird hier die Bühl um die Umgebung erkennen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Das ist echt eine Herausforderung, wenn man so guckt, mit wem man alles so in der Gemeinde ist, ne? Na klar, nicht unsere Gemeinde, darüber spreche ich nicht, sondern alles das, was so vorher war, ne? Weil lasst uns doch mal ein bisschen gemeinsam das anschauen, wie die Bibel über das Thema Liebe schreibt. Und Gott sei Dank hat Paulus das in den Korintherbrief hineingeschrieben, wo es eigentlich echt gut und praktisch für uns beschrieben wird. Ich möchte einfach mal, dass wir das ein bisschen gemeinsam lesen. 1. Korinther 13, die Verse 1 und 8. Und dann zum Schluss noch den Vers 13. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößlich. Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Dann Vers 13, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Dieser Abschnitt über die Liebe hat Paulus ja hier in den Sandwich der Geistesgaben hineingesteckt. Ne? Kapitel davor und danach geht es über Geistesgaben, wie kann man sie leben, wie passen sie in die Ordnung des Gottesdienstes hinein. Und irgendwie weiß man nicht so recht, passt die Liebe da rein oder nicht, hat er den Faden verloren. Aber wenn wir uns die ersten Verse dort einfach anschauen, dann erkennen wir, Paulus sagt, die Liebe ist auch eine Gabe. Ne? Ich glaube, dass wir Liebe von Gott brauchen, um einander zu lieben. Menschlich gesehen ist das echt nicht möglich, ne, wenn du so schaust. Und wir haben das ja, oder kannst du nachlesen, in 1. Johannes 4, Vers 7, dort steht das, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Und das ist doch so wunderbar, dass wir hier in Römer Kapitel 5, Vers 8, da steht das auch, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist hinein in unser Herz. Es ist eine Gabe, die uns Gott schenkt, eine Fähigkeit, die wir haben, Menschen zu lieben, einfach so, wie es dort beschrieben ist und wie ich ein bisschen weiter hineingehen kann. Und das nimmt ein bisschen den Druck aus dem Standard, der hier gesetzt wird. Ne? Weil wenn wir gleich ein bisschen reingehen, wirst du sehen, die Latte ist echt hoch. Ne? Und wahrscheinlich bist du irgendwo so dazwischen drin. Ne? Aber wenn du dich fragst, Mensch, wie komme ich denn dahin, so zu lieben, dann erinnere dich, dass es möglich ist, weil es ein Geschenk ist. Es ist ein Geschenk von Gott an uns, an seine Gemeinde. Einfach, dass wir die Möglichkeit haben, so zu lieben wie er. Nun gehen wir ein bisschen in den Text hinein. Wenn wir uns die ersten Verse anschauen, dann sagt Paulus hier eigentlich echt krasse Sachen. Ne? Weil wenn du so überlegst, wir strecken uns aus nach all diesen Dingen, prophetische Worte, mehr Glauben und alles jenes und alles dieses. Ne? Das wollen wir. Das wollen wir sehen, das wollen wir erleben und lass uns auch danach ausstrecken. Ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite streckt man sich wirklich aus, mehr zu lieben. Ne? Nur mal so dahingestellt. Ne? Ist das etwas, was man verlangt? Aber letztendlich sagt ihr hier doch, wir können alles schöne religiöse Veranstaltungen machen. Wir können prophetisch reden, wir können in Zungen sprechen, wir können Glaubenswerke tun. Aber die Realität ist doch, wenn wir in diesem Ganzen nicht lieben, haben wir wirklich geistliches Leben nicht verstanden. Ne? Es spielt kaum eine Rolle, wie viel Wissen du hast, was das Thema Bibel angeht oder Dinge angeht. Es ist wichtig, kümmere dich darum, mach das, studiere. Aber die Realität ist, auch alles Tolle, was du für Gott tust, wenn es nicht dahinter die Liebe steht, ist es alles nur, wie sagte er, wie so eine laute Schelle, aber irgendwas, was halt ein Geräusch macht, aber keiner darauf achtet. Letztendlich ist es eigentlich aus Gottes Sicht alles umsonst, was wir so machen, wenn da nicht dahinter die Motivation der Liebe ist. Ne? Und dann, wenn wir weitergehen, Verse 4 bis 8, dann ist ja Paulus so, dass er hier uns die Liebe beschreibt. Aber für uns in unserer Zeit ist ja eigentlich Liebe so was Gefühlvolles. Ne? Es ist was emotional Geladenes, es ist zutiefst formabhängig. Ne? So wie du morgens aufstehst, so liebst du. Wenn es ein schlechter Tag war, fällt es dir schwer zu lieben. Ne? Oder wie auch immer. Die Realität ist aber, Paulus beschreibt hier eben gerade nicht nur dieses emotionale Hoch und dieses gefühlsvolle Dudelei, wenn du so verliebt bist und ich hoffe, du hast es mal erlebt, wenn nicht, beten wir, dass es noch kommt. Ne? Weil das verwandelt dich zu einem anderen Menschen und Leute, die vorher ganz brav waren, machen die dümmsten Dinge, nur um eine Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen. Das ist richtig und das ist wichtig und das gehört zur Liebe dazu. Aber das ist nicht unbedingt das, was von dem Paulus hier schreibt. Sondern eigentlich, was Paulus hier macht, ist, er zeigt, dass Verhalten oder eigentlich beschreibt er die Charakteristik von Liebe. Ne? Wenn wir es uns genau anschauen, was er eigentlich macht, ist, er charakterisiert hier, wie Gott ist, wie Jesus ist und wie der Heilige Geist ist. Ne? Er beschreibt eigentlich die Charakteristiken, die Eigenschaften von Gott, ne? In seiner Dreieinigkeit. Das ist, was er hier tut. Das heißt, es ist eine Beschreibung Gottes, die wir hier bekommen, ein Stück weit, die uns anspornen soll, durch die Liebe, die er uns schenkt, es ihm gleich zu tun. Weil unsere Aufgabe ist ja, im Jüngersein Christus ähnlicher zu werden. Ne? Das habe ich hier vergessen zu drücken. Ne? Ja, Mensch, da habe ich arg nicht gedrückt. Ne? So, wenn wir uns jetzt die weiteren Verse anschauen, habe ich sie mal für uns ein bisschen zusammengefasst. Du wirst jetzt nicht alles so, wie es dort steht, wiederfinden in deiner Übersetzung und auch nicht in der Übersetzung, in der ich es euch vorgelesen habe, sondern ich habe einfach mir die verschiedenen Worte angeschaut und dann geguckt, wie könnte man es auch noch ausdrücken. Ne? Aber die Beschreibung von Liebe, die als erstes hier kommt, ist, sie ist geduldig. Liebe ist geduldig. Und da brauche ich nur mich angucken. Du fragst dich vielleicht, Johannes ist immer so ruhig und so geduldig. Ja, das kann ich ziemlich gut aufsetzen, aber erwisch mich mal. So morgens, wenn mein Sohn so um 6 reinkommt oder so. Oder mein Sohn weiß ganz genau, wie er da an diesem geduldigen Punkt, was er machen kann, ne? Dass ich geduldiger werden kann. Aber die Realität ist, Liebe ist geduldig. Und das ist für uns als Gemeinde wichtig. Können wir geduldig sein mit dem, der noch nicht so heilig ist wie du? Kannst du geduldig sein mit dem, der seit 5 oder 6 oder 20 Jahren um dieselben Probleme herumrennt und du ihn eigentlich schubsen möchtest, dass er aus dem Zirkel rauskommt, aber es schafft nicht? Kannst du mit ihm geduldig sein? mit dem, der anders singt, der Gemeinde anders denkt wie du? Können wir untereinander, miteinander geduldig sein? Da hört die Liebe nämlich auf. Ne? Mal weitergehen. Liebe ist freundlich und gütig. Freundlich. Ich denke, das ist was wir Deutsche gut können. Ne? Wir können von außen her relativ schnell, relativ auch freundlich dastehen. Aber sind wir so wirklich von tief innen heraus freundlich? Ne? Wenn man in Bühl geht und fragt, wo sind die freundlichen Menschen, dann sagt man, ja, sonntags kannst du sie erreichen in der Eisenbahnstraße 31 und um 10 und um 11.30 Uhr. Die sind echt freundlich. Ne? Jemand, der hier zur Tür reinkommt und das erste Mal hier ist und wieder geht und sagt, wow, der Gottesdienst war irgendwie komisch. Bin ich so gar nicht gewohnt, dass man so frei singt, ne? Und auch ein Schlagzeug hat anstatt eine Orgel. Aber freundlich waren sie. Ne? Da gehe ich wieder hin. Freundlich. Sind wir auch untereinander freundlich, gütig, kannst auch barmherzig sagen, gnädig sagen. Ist das das, was uns ausmacht, wenn wir miteinander unterwegs sind? Liebe kennt keinen Neid und Eifersucht. Vielleicht ist das gerade heute für dich passend, ne? Liebe kennt das nicht. Liebe freut sich eigentlich über den, der mehr Geld hat wie du. Liebe freut sich über den, der das bessere Auto fährt wie du. Liebe freut sich, ist nicht neidisch und ist nicht eifersüchtig. Warum? Denn Gott versorgt doch. Amen. Der eine fährt den Mercedes, der andere den Trabi und beide kommen von A nach B. Der eine braucht nur ein bisschen mehr Gebet wie der andere. Der Mercedes-Fahrer, genau. Aber wir brauchen nicht neidisch sein, sondern lass uns einander an den Dingen freuen, die der andere hat. Sei es Karriere, sei es materiell, sei es familiär. Wir wollen uns einander freuen und nicht neidisch und eifersüchtig sein. Liebe spielt sich nicht auf. Liebe stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Liebe muss auch nicht gesehen werden. Liebe muss auch nicht immer Recht haben oder auf seine Meinung oder das muss so sein, wie ich es mir jetzt wünsche. Nein, Liebe ist eigentlich, was solche Sachen angeht, eher ein bisschen zurückhaltender. Ne? Liebe ist nicht eingebildet. Sie hält nicht so viel von sich. Ne? Na klar, halten wir alle das von uns, dass wir Kinder Gottes sind und unter diesen Standard gehen wir nicht runter, oder? Haben wir beschlossen und machen wir nicht. Aber auch das sind wir nur durch Gnade. Ne? Liebe verhält sich nicht taktlos. Kennst du denjenigen oder diejenigen, die einfach du die gar nicht mal zu dir in den Hauskreis einladen willst, weil du ganz genau weißt, es wird eine Katastrophe, ne? Die sagt zu jedem oder er sagt zu jedem, nö, ihm passt oder ihm passt alles nicht und jenes und dieses. Und du denkst, Mensch, wird echt schwierig. Na klar, denkst du daran, wie kann ich ihn ausladen? Ne? Und du denkst nicht daran, danke Herr, dass du ihn mir geschenkt hast, dass ich ihn lieben kann. Gerade ihn brauche ich, um in meiner Geduld zu wachsen. Amen. Aber ihr Lieben, wir verhalten uns nicht taktlos. Ne? Wir ordnen uns ein, ne? Ich meine, das ist ja auch das, warum ich zum Beispiel eine Maske trage. Ne? Das gehört auch dazu. Ich sage euch das, ich habe keine Angst vor Corona und vor dem Allen. Ne? Das macht mir persönlich keine Angst. Aber ich trage die Maske, weil ich weiß, dass es unter uns Leute gibt, die da einfach Schwierigkeiten mit haben. Und das ist keine Bewertung, es ist einfach nur eine Feststellung. Ne? Aber ich trage sie und ich verhalte mich nicht taktlos. Ne? Ich sehe den anderen höher als mich selbst. Ne? Obwohl, wenn man so nach einer Weile überlegt, wie man selber riecht, ne, ist echt erstaunlich. Na gut, zu viele Nebenschauplätze. Weiter. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Braucht ein bisschen, ne? Gut. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Auch so interessant, ne? Ich will doch und jenes und dieses. Und wenn du mal schaust, wie viel wird in dieser Welt manövriert und gemacht und getan und geschoben und gemacht, sodass man nur selber drankommt. Ne? Aber Liebe ist da anders. Liebe schaut, wie kann ich den anderen so positionieren, dass es für ihn ein Segen wird. Ne? Wie kann ich schauen, dass es der andere in seine Berufung Gottes hineinkommt und weniger vielleicht so auf meinen eigenen Weg zu schauen. Liebe verliert nicht die Beherrschung, und Liebe wird nicht bitter. Beherrschung verlieren ist echt eine Herausforderung. Ne? Das passiert mal, vor allem wenn man im Stress ist und wenn die Reißlinie immer kürzer wird. Ne? Aber die andere Seite ist, Liebe macht das nicht. Ne? Liebe hat irgendwie, wie auch immer das Gott macht, dann in diesem Moment, ne? Liebe hat die Möglichkeit, dass man sich beherrscht und der Person gegenüber, die einem die Beherrschung nimmt, einfach Liebe zu zeigen. Ne? Einfach das irgendwie Gott zu zeigen, mach's anders. Ne? Liebe wird nicht bitter. Liebe kann vergeben. Liebe kann auch einfach mal stehen lassen. Ne? Und Liebe weiß auch, dass es einen Gott gibt, der diese bitteren Dinge, die kommen und Verletzungen, sie heilen kann. Ne? Liebe schaut danach. Liebe trägt keinem etwas nach. Ah, Mist. Weil eigentlich das Nachtragen tut doch einem so gut. Ne? Warte nur, mein Lieber. Irgendwann kommst du mal wieder in meine Schlange. Ne? Und es tut so gut. Ja, jetzt habe ich es ihm gezeigt. Ne? Und dann tut es so die Seele runterlaufen. Ah, das hat jetzt gut getan. Ne? Du hast mir so weh getan. Das werde ich nie vergessen. Nein, die Liebe tut das nicht. Die Liebe lässt stehen. Die Liebe vergibt. Die Liebe macht einfach weiter. Ne? Sie schaut nach Gott. Ne? Liebe trägt keinem etwas nach. Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Liebe freut sich, wo die Wahrheit siegt. Und hat es geklickt? Jetzt war es so. Aber ich habe Yannick da hinten, der macht das super. Liebe erträgt alles oder Liebe deckt alles zu oder Liebe vergibt alles oder Liebe gibt nie jemanden auf. Ich habe das extra ein bisschen so gelassen, weil Liebe erträgt alles oftmals auch falsch verstanden wird. Ne? Liebe erträgt alles bedeutet nicht, dass da, wo ein Verhältnis ungut ist, da, wo wirklich Missbrauch und irgendwelche anderen Dinge geschehen, dass man das halt jetzt durchträgt. Ja, da muss ich jetzt halt durch. Ne? Das ist das nicht, was Liebe hier meint. Deswegen, wenn man das ein bisschen weiter hinschaut, ist, wenn du in so einer Situation bist, dann muss man dir helfen und du sollst auch Hilfe bekommen. Liebe bedeutet nicht, missbraucht zu werden, ausgenutzt zu werden und so weiter. Das ist nicht das, was es hier meint. Sondern eigentlich, was es hier meint, ist, dass es Liebe eben vergibt und Liebe nicht aufgibt. Ne? Liebe gibt niemanden auf. Lieben und lasst uns eine Gemeinde sein, die niemanden aufgibt. Egal, wer hier hineinkommt, ob es jetzt in die Gottesdienste ist, ob es in den Hauskreisen ist, ob es in deinem Wohnzimmer ist oder wo auch immer jemand Kontakt mit uns hat, wir wollen die Menschen nicht aufgeben. Wir wollen an ihnen dranbleiben. Wir wollen einfach sie lieben, so dass sie eine Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Lass uns nicht jemand aufgeben. Lass uns immer dranbleiben. Ne? Liebe gibt nie jemanden auf. Liebe glaubt alles oder Liebe glaubt in jeder Lage. So interessant, dass Liebe hier mit dem Glauben zusammen ist. Ne? Wenn wir einander lieben, dann glauben wir einander. Ich glaube an die Berufung von dir und von dem und von jenem. Und auch wenn es noch nicht so aussieht, aber ich glaube daran. Ich halte daran fest. Oder na klar, auch Gott gegenüber. Ja, es sieht jetzt alles gerade nicht so rosig aus. Ne? Aber in jeder Lage glaube ich. In jeder Lage glaube ich an diese Gemeinde. In jeder Lage glaube ich an jeden Einzelnen von uns. Liebe hofft immer. Das jetzt wird es wenigstens ein bisschen fröhlicher. Ne? Das ist toll, oder? Liebe hofft immer. Aber wenn wir genau hineinschauen, so ein bisschen genauer schauen, muss man echt fragen, ob wir nicht in der hoffnungslosen Generation zurzeit leben. Ne? Aber Liebe hofft immer. Liebe hält in allem stand. Halleluja. Wenn alles schief geht, die Liebe bleibt stehen. Wenn alles an deinem Leben kaputt geht, solltest du wissen, dass es eine Gemeinde gibt, wo Menschen sind, die dich lieben und die stehen bleiben. Die Gemeinde bleibt stehen. Dort, wo vielleicht um dich herum nichts mehr steht. Liebe vergeht niemals. Das ist doch so toll, oder nicht? Ich bin so froh, wenn wir einmal im Himmel sind und dieses Gebete und Gebittere und diese Geglaube und diese Gehoffnung hört irgendwann mal auf. Halleluja. Ich freue mich auf den Tag. Ganz ehrlich. Lass uns mal ehrlich sein, oder nicht? Wir brauchen nicht mehr glauben, weil wir können sehen. Amen. Es ist einfach der Hammer. Aber Liebe bleibt. Amen. Deswegen gewöhne dich jetzt an die Liebe Gottes, sonst wird es schwierig, das im Himmel auszuhalten. Und Liebe versagt niemals. Liebe versagt niemals. wenn du wirklich was suchst, was dir Festigkeit gibt in deinem Leben, dann sollte das na klar die Liebe von Gott sein, aber auch die Liebe unter uns Geschwister. Lass uns da lieben, so dass wir nicht versagen. Ne? Und wenn wir uns das jetzt alles so angeschaut haben, ich habe es ja gesagt, dann ist die Latte echt hoch. Ne? Aber auf der anderen Seite sind genau diese Punkte echt eine gute Checkliste für unser Leben mit Gott. Ne? Weil oftmals fragt man sich ja, wie kann man jetzt in seiner Beziehung mit Gott wachsen? Ne? Wie merkt man, dass man vorwärts kommt im Leben? Und eigentlich sind diese Punkte echt eine gute Checkliste. Ne? Echt ein guter, wie sagt man, ein guter Test, wo man sich selbst überprüfen kann, bin ich gewachsen? Bin ich Christus ähnlicher geworden oder eben nicht? Oder du kannst ja auch einen Partner suchen, vielleicht der Ehepartner oder vielleicht Mama und Papa oder vielleicht irgendjemand, mit dem du zusammen unterwegs bist und dann einfach dich mal zusammen hinsetzen und sagen, du Johannes, wie sieht's denn aus? Bin ich geduldiger geworden im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren? Ne? Und dann kannst du ehrlich Antwort geben und sagen, ja, sag mal so, ja, du hast dich bemüht. Ne? Oder sag mal du, wie sieht's aus mit meiner Beherrschung? Ne? Ja, da ist echt besser geworden, hast recht, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wenn du mich so fragst, ne? Und innerlich, jep. Ne? Aber versteht ihr, was ich meine? Das sind ganz gute Indizien, auch für uns als Gemeinde, als Ganzes immer mal wieder zu checken, wie sind wir eigentlich unterwegs? Ne? Wie ist das unter uns? Sind das so wunderbare Punkte, die du dir echt in eine Liste aufschreiben kannst und immer mal wieder so zack durchmachen, wie bin ich mit Gott unterwegs? Wie bin ich in meiner eigenen Jüngerschaft, ne, Jesus ähnlicher werden? Wie sieht es dort aus? Und ich denke, was so der unsere Teil dieser Sache ist, ist wirklich Gott zu erlauben, an unserem Herzen hier zu arbeiten. Ich finde das so interessant, dass die Bibel sagt, Geistesgaben kommen und gehen, so wie der Heilige Geist es will. Ne? Sie wehen einfach. Ne? Sie kommen und sie gehen und er schüttet sie aus. Aber diese Jesus-Ähnlichkeit oder auch an der Liebe untereinander, glaube ich, dass schon ein Teil dazu oder ein Teil von uns ist, den wir hier dazu beitragen können. Und das ist wirklich dieser Teil, Gott zu erlauben, uns Herz und unseren Charakter in diesem Teil zu verändern. Warum? Weil wir der Welt zeigen wollen, dass wir die Jünger von Jesus sind, oder nicht? Es geht nicht um uns. Es geht ein Stück weit schon um uns als Gemeinschaft. Aber ihr Lieben, es geht darum, dass die Menschen in Bühl, in der Region, in der wir hier leben, dass sie erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Ihr Lieben, mit uns muss etwas anders sein, wie mit den Menschen, die sonst so herumlaufen. Wir müssen einfach untereinander anders sein. Ne? Ich glaube, dass die Liebe, die wir untereinander haben, das größte und stärkste Werkzeug für Evangelisation ist, wenn die Menschen erkennen, dass wir untereinander, miteinander anders umgehen wie sonst. Das ist ein riesiger Kontrast, wenn du allein mal in deine Arbeitsstelle schaust, schau mal in die Kindergärten, schau mal in die Schulen hinein und dann guck mal, was dort abgeht in dieser Zeit. Meine Lieben, und dann guck bei uns hinein und dann sollte wenigstens der Himmel ein bisschen näher gekommen sein. Wir sind ja noch nicht perfekt, wir arbeiten drauf. Aber ich denke, dass es das ist, wo wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein müssen, einander sollten, einander zu lieben. Und wenn wir jetzt hier diese Liste uns nochmal anschauen, ich habe das euch so gemacht und ich gucke, dass das für euch im Internet auch zur Verfügung ist. Das sind einfach so ein bisschen die Punkte, die ich da genannt habe und rausgeschrieben habe. Und lasst uns vielleicht einfach kurz einen Moment Zeit, dem Heiligen Geist einfach zu nehmen und dann in unserem Herzen was anzustupsen. Wo sind wir? Ne? Hey, wie geduldig bin ich wirklich mit meinen Gemeindeteam-Mitarbeitern, der immer zu spät kommt? Ne? Wie freundlich, wie gütig bin ich da in diesem Bereich? Ne? Mensch, ich bin echt neidisch auf den und den. Ne? Oftmals fällt es ja einem auch nicht auf, bis man sich darüber nachdenkt, ne? Und auch mal den Heiligen Geist diese Dinge berühren lässt. Aber ihr Lieben, lasst uns wirklich als Gemeinde, wir tun das schon sehr gut und ich habe es ja gesagt, wir fühlen uns als Gemeinde hier so angenommen und so geliebt, aber lasst uns diesen Wert nicht verlieren. Lasst uns an diesem Wert arbeiten. Lass uns dann diesen Wert hochhalten, dass wir einander lieben, so wie Christus jeden Einzelnen von uns liebt. Und jetzt, wenn ich für dich bete, möchte ich dich einfach bitten, dass du einfach den Moment nimmst und den Heiligen Geist bittest. Gibt es da irgendwas, wo er dich einfach jetzt anspricht, wo du wachsen kannst? Na klar, ist das so, wenn du sagst, Herr, gib mir Geduld, ne? Dann steht man immer so da und betet, Herr, ich empfange jetzt Geduld und das klappt nicht. Ne? Genauso wenig wie, ich wiege jetzt weniger, ne? Ich werde reicher, das tut so nicht. Sondern meistens ist ja so, wenn du betest, Herr, hilf mir geduldig zu sein, dann wird er dir jemand in dein Leben schicken, der nämlich nicht geduldig ist. Ne? Der so an deinen Knöpfen drückt, dass du sagst, Herr, bewahre mich vor ihm. Und dann sagt, nee, du hast um Gnade oder um Geduld gebetet. Ne? Deswegen müssen wir manchmal aufpassen, was wir so beten, ne? Weil manches wird erhört. Aber wenn du von Gott dich einfach berühren lässt, in diesen Punkten zu wachsen, und ich will dich ermutigen, wenn du so ein Gebetsbuch hast oder so ein Tagebuch schreibst, schreib dir diese Punkte drauf und immer mal wieder guck rein, frag jemand, kannst du auch zu den Ältesten kommen oder zu jemand Person deines Vertrauens und lass dich einfach mal immer mal wieder spiegeln, checken, hey, wie sieht so mein Liebesleben aus? Amen. Komm, ich möchte noch beten und dann kommt Sonja. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dort im 1. Korinther so eine wunderbare Beschreibung von dir haben. Herr, und uns Menschen gegenüber hört sich das so toll an, dass du geduldig bist, freundlich, gütig uns gegenüber bist, dass du immer auf uns hoffst, dass du uns immer hilfst, dass du uns nicht alleine lässt. O Herr Jesus, das ist alles so wunderbar unserem Herzen von dir gegenüber. O Herr, und wir lieben es, in dieser Liebe zu baden und wollen da auch nicht mehr raus und gehen auch da nicht mehr raus. Und Herr, dann kommt dieser Moment, wo wir diese Liebe weitergeben sollten an denjenigen, der um uns herum ist. Herr, und da brauchen wir einfach deine Hilfe. Herr, ich bitte dich, dass du ganz neu einfach deine Liebe in unsere Herzen ausgießt, dass wir einander so lieben können, wie du uns geliebt hast. Herr, hilf uns, in unserem Charakter immer Jesus ähnlicher zu werden, damit wir das wirklich umsetzen können, ganz praktisch in unserer Mitte, Herr. Jesus, und nicht für uns, damit wir uns noch besser fühlen. Nein, wir haben mit deiner Liebe alles bekommen, was wir da benötigen, sondern Herr Jesus, dass die Menschen um uns herum erkennen, dass wir deine Jünger sind. Herr, dass die Welt um uns herum erkennt, dass es einen Gott gibt, der auch hier in dieser Zeit einen Unterschied machen kann. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns da nicht alleine lässt, sondern dass die Liebe, die durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen ist, dass sie hilft, dass sie uns führt und dass sie uns leitet. Aber wir wollen heute Morgen ganz bewusst, Heiliger Geist, dir erlauben, an unserem Charakter und in diesem Bereich zu arbeiten. Dafür danken wir dir. Amen.